Faktisch, der Podcast der Wissenschaft.
Einen schönen guten Tag, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Claudia Schlembach und ich begrüße Sie herzlich zu Faktisch, dem Podcast, der Wissenschaften will. Einmal im Monat sprechen wir über ein Thema, das es wert ist, in der Tiefe und wissenschaftlich fundiert beleuchtet zu werden. Talente fördern, Wettbewerb stärken ist das Motto der Bayerischen Hochschulreform. Ein ambitioniertes Programm, mit dem sich der Wissenschaftsstandort Bayern in der internationalen Hochschullandschaft präsentiert. Viele Milliarden Euro werden vor allem in die Spitzentechnologie gesteckt. Sind die Weichen richtig gestellt, um das Land der Ingenieure, aber auch das Land der Dichter und Denker für die Zukunft vorzubereiten?
Ich würde sagen, die ganz großen Weichen sind absolut richtig gestellt. Diese Initiative der bayerischen Staatsregierung ist tatsächlich historisch bemerkenswert. Also ich jedenfalls kenne kein Beispiel aus der Geschichte der Bundesrepublik, wo eine Staatsregierung tatsächlich so viel Geld in die Hand genommen hat, um in die Hochschullandschaft, in die Universitäten und in die Hochschulen und damit natürlich auch in Bildung und vor allem in Forschung zu investieren. Also ich halte das wirklich für einen großen Epochenschnitt und für eine Investition in die Zukunft.
Das die sehr optimistische und kurze Analyse von Professor Dr. Oliver Jahr aus. Er ist Vizepräsident der Ludwig-Maximilians-Universität München und Inhaber des Lehrstuhls für neuere deutsche Literatur und Medien. Herzlich willkommen, Herr Professor Jahr aus.
Ja, ich freue mich, bei Ihnen zu sein.
Geisteswissenschaftler wie Sie in Führungsverantwortung, dazu noch für eine so große Universität, das ist noch immer eher die Ausnahme. Was macht Ihnen denn mehr Spaß, Herr Professor Jahraus, die Arbeit am Lehrstuhl oder die Vizepräsidentschaft?
Ja, lassen Sie mich zunächst auf diesen Begriff der Ausnahme eingehen. Ist die Ausnahme wirklich so groß? Denken Sie an den Vorsitzenden des Wissenschaftsrats und späteren Präsidenten der DFG, also der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Peter Strohschneider, ein direkter Fachkollege hier aus München, ein Mediävist sozusagen aus dem Fach der Germanistik. Oder denken Sie an einen anderen Kollegen, also einen direkten Fachkollegen von mir, den Präsidenten der FU Berlin, Professor Peter André Alt, der jetzt auch Präsident der HRK ist. Also vielleicht ist die Ausnahme gar nicht so groß. Aber Sie haben mich gefragt, was macht mir eigentlich mehr Spaß, die Arbeit am Lehrstuhl oder die Vizepräsidentschaft? Ich glaube, die Frage ist sehr viel ernster, als sie eigentlich rüberkommt, denn sie bezieht sich auf eine ganz bestimmte Einstellung, die versucht, diese beiden Seiten, also die Arbeit als Wissenschaftler, als Forscher auf der einen Seite und die Arbeit in der Administration, in der Verwaltung gegeneinander auszuspielen. Und das halte ich tatsächlich für falsch. Denn ich habe dieses Amt als Vizepräsident übernommen und ich habe auch viele andere Ämter schon inne gehabt an der Universität, weil ich mich immer frage, was hat es denn mit dieser Institution auf sich, die es mir überhaupt erst erlaubt, als Forscher, als Wissenschaftler, aber auch als Lehrender tätig zu sein? Also ich denke, beide Seiten darf man nicht gegeneinander ausspielen. Und die Arbeit, die wir in der Verwaltung übernehmen, ist ja auch ein Teil des Charakters von Universität und von Hochschule ganz grundsätzlich. Ich habe diese Aufgabe übernommen, weil ich mich als Wissenschaftler verstehe, der auch gerne forscht und lehrt und ich mich nach den infrastrukturellen Voraussetzungen frage. Daher kann ich Ihre Frage gar nicht wirklich beantworten. Mir macht beides Spaß und ich finde auch beide Tätigkeiten sind aufeinander bezogen.
Ja, aber so ein derart symbiotischer Ansatz ist ja wahrscheinlich das, was wir heute brauchen, gerade wenn wir drauf schauen, dass Bayerns Universitäten und Hochschulen selbstständiger werden sollen, was auch immer es bedeutet, so zumindest sieht es das Hochschulinnovationsgesetz vor. Und was heißt das für den wissenschaftlichen Alltag? Lassen Sie uns da mal ein bisschen reinschauen.
Ja, zunächst müssen wir sagen, Hochschulen sind ja, und das ist auch historisch bedingt, schon relativ selbstständig. Denken Sie an die Freiheit von Forschung und Lehre, die ja sogar vom Grundgesetz geschützt wird. Denken Sie, und das ist ein direkter Ausfluss davon, an so etwas wie die akademische Selbstverwaltung. Auf der anderen Seite sind natürlich Hochschulen auch öffentliche Institutionen. Sie werden öffentlich finanziert und sie haben natürlich auch eine Verantwortung für die Gesellschaft, in der sie in der Tat tätig werden. Und das führt zu Freiheitsräumen, aber das führt auch zu ganz bestimmten Restriktionen. Wenn man jetzt davon spricht, dass Universitäten und Hochschulen selbstständiger werden, dann heißt es, dass man ein Stück weit solche Restriktionen beschränken mag. Ich will es vielleicht mal an einem Beispiel deutlich machen. Das ist die Frage, wie rekrutieren wir uns eigentlich selbst? Also wie können wir an eine Hochschule, an eine Universität neue Kolleginnen und Kollegen berufen? Da gibt es ganz bestimmte Verfahren und diese Verfahren haben auch den Zweck, das transparent zu machen, wie wir uns rekrutieren. Aber gleichzeitig können wir sagen, naja, vielleicht möchten wir da ein bisschen freier sein. Wir möchten Kolleginnen und Kollegen berufen, die in der Lage sind, an einer Universität zum Beispiel einen bestimmten Forschungsschwerpunkt aufzubauen. Wir haben also ganz besondere Kriterien, solche Kolleginnen und Kollegen zu berufen. Können wir das in der Tat freier gestalten? Was ich damit deutlich machen will, ist, es gibt keinen Regler, der heißt Selbstständigkeit der Universität, sondern das muss man immer im Kontext sehen. Also wo auf der einen Seite Selbstständigkeit hinzugewonnen wird, muss man auf der anderen Seite sehen, gibt es da wieder neue Restriktionen, denen man unterliegt. Eine Hochschule sagt, wir wollen selbstständiger sein und wollen so und so handeln. Wie verhält sich das mit der Selbstständigkeit der einzelnen Hochschullehrer und Lehrerinnen? Stichwort Orchideenfächer. Also das hat schon wirklich sehr deutliche Auswirkungen auf den wissenschaftlichen Alltag, die auch nicht so eindeutig zu benennen sind.
Manche Universitäten oder Häuser nennen sich ja selbst unternehmerische Universität. Nun steht der Laie da, versucht herauszufinden, was damit gemeint ist. Und sehr viele denken dann an eine Art Ökonomisierung der Wissenschaft, an Drittmittel, mit denen Forschung finanziert wird, die zu einer Programmierung durch Unternehmen führen könnten. Das ist durchaus eine Befürchtung. Ist die berechtigt?
Also ich würde sagen, grundsätzlich ist sie nicht berechtigt, aber es ist wirklich ein Punkt, der unsere Aufmerksamkeit verdient. Tatsächlich können wir von einer einfachen Vorstellung ausgehen, Universitäten produzieren Wissen. Sie schaffen Wissen und das ist dann Wissenschaft. Aber die Verwertung dieses Wissens liegt außerhalb der Universitäten. Und nun könnte man sagen, naja, muss es denn tatsächlich so sein? Können nicht Universitäten dieses Wissen selber verwerten, wenn sie in den technischen Bereich gehen und dann vom technischen Bereich auch in den ökonomischen Bereich gehen? Und grundsätzlich kann man sagen, dagegen ist ja auch gar nichts einzuwenden. Sie haben das ganz richtig angedeutet. Problematisch wird die Sache dann, wenn sich die Bewegung umdreht, also wenn es tatsächlich ökonomische Interessen gibt, die dann wiederum ganz bestimmte technische Voraussetzungen brauchen, deren Kenntnis wiederum dann von den Universitäten in der Tat erbracht werden sollen. Das Ganze wird natürlich befeuert durch ein Umfeld, wo man sagen muss, dass gerade technische Neuerungen, die sich ökonomisch verwerten lassen, in der Öffentlichkeit natürlich eine hohe Aufmerksamkeit genießen. Aber auch da würde ich sagen, das kann nie die gesamte Universitätslandschaft abbilden. Diese Bereiche könnten gar nicht funktionieren, wenn sie nicht eingebettet sind in einen weiten Bereich von Wissenschaft, der nicht nach den Regeln der Ökonomie funktioniert, sondern nach den Regeln der Wissenschaft. Und zu den Regeln der Wissenschaft gehört beispielsweise auch ein gewisses Maß an Nichtprogrammierbarkeit, ein gewisses Maß an menschlicher Neugier, die noch gar nicht weiß, worauf sie sich konkret richtet, und auch ein gewisses Maß an Kreativität.
Aber es geht auch nicht nur um die Ökonomisierung, sondern es geht auch darum, dass Vermehrung von Erkenntnissen, Verwertung von Wissen auch politisch genutzt werden können. Und wenn wir jetzt hier diese klare Fokussierung auf Technologie, auf technische Forschung sehen, dann ist das ja ein Indiz für politische Steuerung. Macht Sie das stirnrunzelnd?
Nein, also deswegen würde ich meine Stirn nicht. Und ich würde auch sagen, wir müssen das tatsächlich ein bisschen differenzierter sehen. Also in einer Karawane gibt es die schnelleren und die langsameren Kamele. Die schnelleren Kamele, also das sind die Kamele, die sozusagen in der Öffentlichkeit gesehen werden. Das ist in der Tat vielleicht der Fokus auf einer Wissenschaft, die auf technische Neuerungen in der Tat aus ist. Aber wie gesagt, das ist nicht das Einzige. Und nun muss man dazu sagen, die Hightech-Agenda heißt nicht so, weil es ihr nur darum gehe, sozusagen Hochtechnologie zu fördern. Die Hightech-Agenda ist tatsächlich ein Programm, das grundsätzlich, und zwar ganz in dem Sinne, wie ich es gerade dargestellt habe, dass man einfach ein breites Spektrum von Wissenschaft braucht, um auch innerhalb dieser Wissenschaft Spitzenforschung zu ermöglichen, also insgesamt fördert. Also die Hightech-Agenda kommt natürlich auch den Fakultäten und Fächern zugute, die wir jetzt landläufig nicht unbedingt mit Spitzentechnologie verbinden würden, auch wenn das vielleicht dieser Name Hightech eigentlich suggeriert. Und deswegen habe ich auch diese Hightech-Agenda vorhin so positiv eingeschätzt. Die Hightech-Agenda ist insgesamt ein starker Fokus für die Wissenschaftslandschaft in Bayern.
Der Name suggeriert es, aber lassen Sie uns mal kurz an dieser Stelle faktisch werden.
403.000 Studierende waren im Wintersemester 2020-2021 an den bayerischen Universitäten und Hochschulen eingeschrieben. Dieser Rekord soll weiter übertroffen werden. 1.000 neue Professuren, 1.200 Stellen für das Hochschulausbauprogramm, 13.000 neue Studienplätze und mehr als 20 Spitzenforschungszentren sind geplant. Der Fokus liegt dabei auf Hightech, künstliche Intelligenz und Digitalisierung. Die Hightech Agenda Bayern und die Hightech Agenda Plus werden mit 3,5 Milliarden Euro in dieser Legislaturperiode gefördert. Das geplante Zentrum für Quantencomputing und Quantentechnologie allein bekommt 120 Millionen Euro.
Was jetzt an diesen Zahlen deutlich wird, Herr Professor Jahraus, ist aber, dass manche Kamele, die langsamer oder schneller, doch besser gefüttert werden als andere. Wie geht's denn dem Geisteswissenschaftler Jahraus angesichts dieser Summen, die hier ventiliert werden, und stehen nicht auf andere Wissenschaftsdisziplinen wie etwa die Politologie, die Psychologie, die Philosophie da hinten an?
Ich würde sagen, die ganz großen Weichen sind absolut richtig gestellt. Diese Initiative der bayerischen Staatsregierung ist tatsächlich historisch bemerkenswert. Also ich jedenfalls kenne kein Beispiel aus der Geschichte der Bundesrepublik, wo eine Staatsregierung tatsächlich so viel Geld in die Hand genommen hat, um in die Hochschullandschaft, in die Universitäten und in die Hochschulen und damit natürlich auch in Bildung und vor allem in Forschung zu investieren. Also ich halte das wirklich für einen großen Epochenschnitt und für eine Investition in die Zukunft.
Und sicherlich auch zu den Investitionen, die dann im Nachgang notwendig sind, um sich entweder als Dienstleister dann zu positionieren oder tatsächlich in die Forschung zu gehen. Aber ich frage mich, ob Herr Humboldt auch so ein Zahlenmensch war, weil seine Vorstellung war ja, Universitäten sollen die Gesamtheit der Wissenschaft umfassen, und das spiegelt ja so eine gewisse Universalität wider, die jetzt durchaus ein bisschen in Kontrast zu den Zahlen steht, die Sie jetzt genannt haben. Brauchen wir diese Universalität heute noch oder brauchen wir sie vielleicht gerade heute?
Ja, war der Humboldt als Zahnmensch. Natürlich, seine großartige Idee der Universität, die hat mit Zahlen wenig zu tun. Aber sie ist natürlich auch in einem Umfeld des preußischen Kabinetts entstanden, in dem die Kameralistik, also der Umgang mit Zahlen, durchaus sehr, sehr wichtig war. Ja, ich will Ihre Frage mal ganz, ganz direkt aufgreifen. Nun, ich selber bin Germanist und Literaturwissenschaftler. Und jetzt könnten Sie mich ja fragen, brauchen wir wirklich Leute wie Sie, die uns erklären, was Goethe mit seinen Gedichten gemeint hat? So, und wie lautet jetzt meine Antwort darauf? Sie lautet nicht einfach ja, sondern sie ist auch ein bisschen differenzierter. Ich würde sagen, die Frage ist tatsächlich falsch gestellt. Ich würde sagen, Universitäten sind Institutionen, die die Grundlagen dafür schaffen, dass sich Menschen darüber verständigen können, was sie eigentlich sind, in welcher Gesellschaft sie leben wollen, wie das Gemeinwesen ausschaut, was es eigentlich bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, was mit der Forschung passiert im Kontext eines Gemeinwesens. Und solche Fragen sind tatsächlich immer nur zu beantworten in einem großen Verbund von Wissenschaften. Und das ist, glaube ich, die Idee der Universität. Und wenn wir diesen Verbund nicht mehr hätten, dann könnten auch die Institutionen, die jetzt sozusagen Wissenschaft ganz prominent voranbringen und in der Öffentlichkeit repräsentieren, dann könnten die auch nicht arbeiten. Die hätten dann sozusagen auch den Boden verloren, aus dem heraus sie erwachsen.
Sind denn die deutschen Universitäten im internationalen Kontext auch attraktiv für Studiengänge, die früher mal das Land der Dichter und Denker ausgemacht haben, also gerade für das, was Sie beschrieben haben, für diese Geisteswissenschaftler? Kommen da Leute, haben wir da noch eine hohe Reputation oder ist es die Fokussierung auf die MINT-Fächer?
Also auch da muss man sagen, es lohnt sich immer ein zweiter Blick, wenn man solche Rankings anschaut international, wenn man solche Vergleiche international anstellt. In Deutschland haben wir das Standardmodell der öffentlich finanzierten Hochschule bzw. Universität. Das kann man nicht vergleichen mit einer privat finanzierten Universität, wie es sie beispielsweise in Amerika gibt. Da gibt es dann ganz andere Parameter, die müsste man erst einmal in sehr komplexer Art und Weise miteinander verbinden. Jetzt haben Sie konkret gefragt, ob solche Studiengänge noch attraktiv sind. Da kann ich nur sagen, sie sind tatsächlich hochgradig attraktiv. Da haben natürlich auch Universitäten im deutschsprachigen Bereich eine lange historische Tradition. Die Philologien, die Philosophie und angrenzende Wissenschaften, die sind sehr, sehr attraktiv. Also nicht nur für die deutschsprachigen Studierenden, die zu uns kommen, sondern auch für Studierende aus aller Welt. Zum Beispiel in ganz großen Rahmen aus dem asiatischen Raum.
Herr Professor Jaus, mit dieser sehr differenzierten Betrachtung haben Sie jetzt den Laien schon ein bisschen die Befürchtungen genommen, dass wir hier überrannt werden mit naturwissenschaftlichen, ingenieurorientierten Fächern. Das ist ja auch eine kleine Werbekampagne in Ihrer geisteswissenschaftlichen Sache, was mich sehr freut. Aber Sie sehen das natürlich auch so differenziert, weil Sie nach vorne blicken, hat man den Eindruck. Ich würde Sie fragen, was würden Sie denn dem Wissenschaftsminister gerne mitgeben, um den Boost weiter noch nach vorne zu bringen, auch und gerade jetzt für Ihre Provenienz?
Ja, also ich weiß nicht, ob ich dazu berufen bin, dem Wissenschaftsminister etwas mit auf den Weg zu geben. Gut, ich habe mich ja jetzt gerade um eine differenzierte Position bemüht, um eine Differenzierung beispielsweise zwischen Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften. Wichtig wäre mir jetzt, dass man nicht vom einen Extrem ins andere verfällt. Also ich darf daran erinnern, vor einigen Jahren hat die Bundesministerin Schawan ein Jahr der Geisteswissenschaften und das hat sie auch in der Tat nicht umsonst getan. Also es besteht schon die Gefahr, dass die Geisteswissenschaften ins Hintertreffen geraten, vielleicht auch aus Gründen, die aus den Geisteswissenschaften selber kommen, weil sie ein anderes Wissenschaftsverständnis haben. Also wir bringen mehr kreative Leistung, wir rechnen nicht so viel oder auch ein anderes Verständnis des Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin haben. Also wir sind eher solitäre als Leute, die in Gruppen zusammenarbeiten, wie man das vielleicht bei den Naturwissenschaften unterstellen kann, sage ich jetzt vorsichtig. Und dann würde ich vielleicht noch in einen anderen Punkt erwähnen, auch in Richtung auf den Wissenschaftsminister. Ich finde es großartig, dass der bayerische Staat so in seine Hochschullandschaft investiert. Zu dieser Hochschullandschaft gehört es aber auch, dass diese Hochschullandschaft selber sehr ausdifferenziert ist. Also da haben wir beispielsweise die Situation in München, da gibt es zwei große Nachbaruniversitäten, aber schon diese Nachbaruniversitäten, die TUM und wir, die LMU, wir sind ja intern sehr, sehr unterschiedlich. Und in München selbst gibt es dann auch noch kleinere Universitäten und Hochschulen um uns herum. Und wenn wir ganz Bayern anschauen, da haben wir eigentlich schon eine ganz große Palette unterschiedlichster Typen an Universitäten und Hochschulen. Und vielleicht darf man die auch nicht immer alle über denselben Kamm scheren, weil die doch auch unterschiedliche Bedürfnisse haben, weil die auch im Wissenschaftssystem ganz unterschiedlich agieren, was wiederum mit ihrer Größe, mit ihrer Kapazität, mit ihren Ressourcen, aber auch dem Umgang mit ihren Lehrenden und Studierenden zusammenhängt. Also das ist ein Punkt, der mir in der Tat noch wichtig ist.
Hängt aber letztlich auch mit dem eingangs erwähnten Motto der Bayerischen Hochschulreform zusammen, Talente fördern und vor allen Dingen auch Wettbewerb stärken. Das findet ja dann auch auf dieser Ebene genau statt. Herr Professor Jaus, ich danke Ihnen sehr für diese Einblicke in die unterschiedlichen universitären Kontexte. Das war sehr erhellend und ich hoffe und drücke Ihnen die Daumen, dass Sie mit Ihrem Optimismus auch weiterhin in der Hochschullandschaft bestehen können. Ganz herzlichen Dank für Ihr Gespräch.
Ich glaube, nur mit Optimismus kann es gehen. Auch ich bedanke mich ganz herzlich für unser Gespräch.
Herzlichen Dank. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Schlembach. Schön, wenn Sie in 4 Wochen wieder bei Faktisch reinhören.